Ja, liebes Christusforum, damit meine ich die, die hier sind und auch die, die nicht hier sind. Wer später zuhört, den Podcast hört, also fühlt euch alle herzlich willkommen. Das Thema heute ist bereits hinter mir an der Wand zu lesen. Jesus und die Pharisäer, das ist Bestandteil der Predigtreihe über Jesus und passt ja irgendwie auch ganz gut zu dem, was wir beim letzten Mal hatten, vielleicht so als Gegenstück, wenn man so will, wo wir mit Jesus uns beschäftigt haben unter dem Thema Jesus und die Sünder. Also erst jetzt Jesus und die Sünder, heute dann Jesus und die Pharisäer. Bevor wir zu den Pharisäern kommen, wie sie im Neuen Testament beschrieben sind, da werden wir hinkommen, keine Frage, aber vielleicht vorher noch ein kurzer Ausflug, der eine oder andere mag sowieso schon heimlich dran gedacht haben, in die nordfriesische Küche. Lachen Sie schon. Was ist der Pharisäer dort? Dort hat man eine Tasse, zunächst mal eine Tasse, da kommt dann unten erstmal Zucker rein, beachtliche Menge wahrscheinlich. Und auf diesen Zucker wird dann Rum geschüttet, nochmal eine beachtlichere Menge von Rum da drauf. Dann, wo noch Platz ist in der Tasse, ein Alibi-Schluck Kaffee. Und dem Ganzen setzt man dann mit Sahne einen Abschlussdeckel auf, dass der Alkoholgeruch möglichst darunter bleibt. Und gut schmecken soll es natürlich auch. Das ermöglicht einem dann, selbst in gediegener und konservativer Kaffeerunde, unauffällig doch ganz erhebliche Mengen Alkohol zu sich zu nehmen. So vielleicht eine etwas zugespitzte Variante. Ich habe das noch nie getrunken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt trefflich beschrieben habe. Aber man kann auf jeden Fall sagen, bei dem Pharisäer, also dem aus der Küche in Nordfriesland, ist es ein bisschen wirklich wie mit den Pharisäern, die wir auch aus der Bibel kennen und die wir uns heute anschauen. Ein Pharisäer täuscht nach außen hin etwas vor, was in Wirklichkeit gar nicht drinsteckt. Es ist nicht wirklich ein Kaffee. Ja, damit kommen wir aber dann auch zu den biblischen Gestalten. Und da können wir ziemlich viel in der Bibel über die Pharisäer lesen, besonders natürlich in den Evangelien. Die sind voll davon. Ich werde heute mich vor allem auf das Matthäusevangelium beschränken, weil es ist wirklich so viel, was man lesen kann, so viele Stellen. Ich habe mal versucht, so zu fokussieren und bin dabei im Matthäusevangelium gelandet. Und weil es so viel ist, möchte ich einfach auch direkt am Anfang mal so einen Pfosten einschlagen und mal versuchen, so das Wichtigste über die Pharisäer zu sagen und zusammenzufassen. So denke ich über die Pharisäer, so als erstes Grundsätzliches mit ihrem Faible für Gesetze, das ist wichtig, für Gesetze und Regeln, hielten sie sich selbst für die Besten in den Augen Gottes. Das hielten sie zumindest. Tatsächlich haben sie ein Problem, weil sie mit ihren strengen Regeln, die ihnen so gefallen, doch letztlich nicht vor Gott bestehen können. Und wir werden sehen, im Tiefsten sind sie nicht mal Freunde Gottes, sind sie Feinde Gottes. Letztlich lehnen sie Gott sogar ab. Wir gucken uns das im Einzelnen an im Laufe der Predigt. Aber auf jeden Fall, wir können schon mal festhalten, bei den Pharisäern geht es mit der Selbstwahrnehmung, wie sie über sich denken und wie die Wirklichkeit über sie ist, da geht es drunter und drüber mit der Selbstwahrnehmung. Gut, fangen wir an mit dem, was ich schon angedeutet habe, nämlich mit den Regeln und Gesetzen. Und das sind Dinge, Regeln und Gesetze. Das lieben die Pharisäer. Sie hatten nicht nur die Regeln und Gesetze, die Gebote, die es im Alten Testament gibt, die wir ja auch kennen, aus den 5 Büchern Mose zum Beispiel, die 10 Gebote klassischerweise zu nennen. Nicht nur die hatten sie, sondern sie hatten sich noch viel mehr Gesetze gemacht, weil sie das so mochten. Sie haben zum Beispiel die Mischna und den Talmud, das sind beides, muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber sind beides große, schwere Gesetzeswerke, die sich schon auch mit den Geboten des Mose befassen, die im Grunde so wie Auslegungen oder Erklärungen dazu sind, könnte man auch sagen, so Umsetzungsanweisungen vielleicht, und die sehr, sehr ins Detail gehen und ein Gesetz oder eine Regelung des Alten Testamentes möglicherweise mit 25 neuen auslegt, die dann wiederum 25 bis 30 weitere Umsetzungsanweisungen haben. Das ist ein Riesenwust von Dingen und man kann das kaum überblicken, geschweige denn halten. Aber für die Pharisäer war das total wichtig, weil sie sagten, diese ganzen überlieferten Regeln zusätzlich zu denen, die das Alte Testament, also ihre Bibel, ihnen geben, all das ist verbindlich und bindend. Warum? Weil sie sich erhofften, durch diese Regeln auf der ganz sicheren Seite zu sein, durch diese Regeln auf jeden Fall es 100% und auch ganz sicher gut vor Gott zu machen. Und ich ergänze mal vorsichtig und vielleicht auch, sich von den normalen Juden etwas abheben zu können. Gut, schauen wir mal konkret hinein in das Matthäusevangelium, an welchen Stellen denn die Pharisäer auftauchen. Und dann fällt uns auf, tatsächlich, gerade im ersten Teil, also zum ersten Mal tauchen sie namentlich in Kapitel 9 auf. Vorher ist schon mal von Schriftgelehrten die Rede. Aber namentlich in Kapitel 9 tauchen sie zum ersten Mal auf. Und gerade im ersten Teil, so Kapitel 9 und Kapitel 12 bis dahin, tauchen sie eigentlich immer dann auf, wenn Regeln gebrochen werden. Das passt zu dem. Irgendwo Regel gebrochen und dann kommen die Pharisäer. Ich will das mal mit Beispielen unterlegen. Wer mitblättern will, kann das gerne tun. In Matthäus 9 zum Beispiel kehrt Jesus verbotenermaßen nach Ansicht der Pharisäer bei den Zöllnern ein. Wir hatten darüber beim letzten Mal nachgedacht und schwupp, sind sie da, die Pharisäer. Wieder Kapitel 9. Die Jünger von Jesus fasten nicht so, wie das eigentlich nach der Meinung der Pharisäer vorgeschrieben wäre. Und wieder sind sie da. Matthäus 12. Jesu Jünger pflücken am Sabbat Korn. Und schon sind die Pharisäer da. Nochmal Kapitel 12. Jesus heilt am Sabbat einen kranken Menschen. Das geht gar nicht in den Augen der Pharisäer und schon sind sie wieder da. Es ließen sich weitere Beispiele finden, ganz viele noch, wenn man die Evangelien durchblättert. Aber ich habe mal die Kapitel 9 und Kapitel 12 vom Matthäus-Evangelium herausgegriffen, aus gutem Grunde, weil in diesen beiden Kapiteln, Kapitel 9 und Kapitel 12, gibt Jesus den Pharisäern eine Antwort. Wir wollen ja gucken, nicht nur, wer sind die Pharisäer, dass wir das abgehandelt kriegen und hinterher schlauer sind, sondern das heißt ja hier heute Jesus und die Pharisäer. Wir wollen also vor allem auch drauf schauen, wie geht Jesus mit diesen Leuten um. Und in Kapitel 9 und in Kapitel 12 gibt Jesus den Pharisäern zweimal jeweils die gleiche Antwort oder das Gleiche mit zu bedenken auf den Weg. Und zwar einen Vers aus dem Alten Testament, ein Wort, was der Prophet Hosea gesprochen hat. Das könnt ihr nachlesen und Jesus zitiert das aus dem Buch Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Da steht, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Das Wort, was hier ist, für Liebe, an Liebe habe ich wohlgefallen. Da muss man gucken, von der Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische, ist es nicht 100% zu übertragen. Man findet auch manchmal Barmherzigkeit, manchmal findet man auch Bundestreue. Aber es geht mir darum, in welche Richtung das hier geht. Jesus sagt, dass ihr die Dinge einhaltet, die gefordert sind. Hier sind von den Opfern die Rede, Brandopfer oder auch Opfer im Allgemeinen. Das ist nicht so wichtig, wie dass es in eurem Herzen stimmt. Liebe, Barmherzigkeit, Treue zu Gott, Verbindung mit Gott, könnte man sagen, ist wichtiger als das korrekte Tun von irgendwelchen Dingen. Zweimal sagt Jesus denen das. Zweimal innerhalb von drei Kapiteln genau der gleiche Vers, wo Gott sich in die Karten schauen lässt, was er sich von uns Menschen wünscht. Liebe, nicht Opfer, Zugehörigkeit, Gemeinschaft mit Gott, nicht unbedingt strenges Erfüllen eines Regelwerks. Das bringt mich in die schöne Situation, dass ich meinen Lieblingsvers überhaupt aus der Bibel einfließen lassen kann. Das werde ich immer tun, wenn es möglich ist. Und zwar ist das Psalm 16, Vers 2. In Psalm 16, Vers 2 steht, ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Gott, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das ist so ein Vers, so wenn man das sagen kann. Ich will das gerne sagen. Ich sage das, weil ich sagen will und es ist auch was dran. Aber wer das von Herzen so sagen kann und von Herzen so beten kann, dann hat Gott daran Freude, an einem solchen Gebet und an einer solchen Haltung. Viel, viel mehr als an 1000 gehaltenen Geboten, bei denen das Herz vielleicht sogar kalt blieb. So, also soweit vielleicht erstmal von den Pharisäern mit ihren Regeln. Und Jesus macht das ganz deutlich und ganz wichtig zweimal. Das hätte er auch nur einmal sagen können. Er sagt es zweimal, weil es entscheidend ist. Leute, guckt nicht so sehr in erster Linie auf das, dass ihr alles richtig macht. Guckt auf euer Herz. Und das ist der erste Punkt, wo ich zwischenlanden will, im Hier und Jetzt. Und auch mal zu uns wechseln möchte. Man kann ja über die großen Sünden reden, die im Neuen Testament oftmals aufgelistet sind. Es ist erstaunlich und erschreckend, wie oft dort Listen und Kataloge von Sünden genannt werden. Die großen Übertretungssünden, Mord, Hurerei, Unzucht, Zauberei. Darüber möchte ich heute nicht reden. Wir gehen mal davon aus, dass wir, sofern wir Christen sind, solange wir dem Herrn Jesus nachfolgen, damit nichts zu tun haben wollen, wie die Wahrheit ist und die Realität, müssen wir ein andermal drüber reden, aber wir wollen das nicht, wie gute Pharisäer das sicherlich auch nicht wollen würden, wie auch immer. Wir reden heute nicht über diese großen offenen Sünden, sondern über, ja, kann man das vielleicht die kalte Sünde nennen? Es besteht auch die Möglichkeit, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Du lebst nicht in offener Sünde. Du übertrittst keine großartigen Gebote. Du kommst ordentlich in die Gemeinde. Deine Beziehung, deine Ehe läuft ordentlich. Dein Leben läuft ordentlich nach den Maßstäben der Bibel, nach dem Willen Gottes. Und trotzdem kann es sein, dass dein Herz allerdings schon meilenweit weg ist vom Herrn Jesus. Es kann sein, dass nie ein offener Bruch da gewesen ist. Und dass du trotzdem vom Herz her eiskalt bleibst, wenn es um deinen Gott geht. Und das ist genauso eine Katastrophe wie die offene Sünde. Dann nützt es dir gar nichts, wenn dein Herz deinem Herrn gegenüber kalt ist, wenn du sagen kannst, ja, aber an die Regeln halte ich mich doch, da ist doch alles okay, da kann mir doch keiner was. Hey, wenn das weg ist, die Liebe zu unserem Herrn, dann ist das eine Katastrophe. Und dann heißt es eins nur, umkehren, zurück zu Jesus, zurück zum Wort Gottes, zurück zum Leib Christi. Warum sagt Jesus das zweimal zu den Pharisäern, dass Gott kein Gefallen hat an den Taten, an dem Opfer, sondern an der Liebe? Warum sagt er es zweimal? Damit die Pharisäer es begreifen und damit sie umkehren. Nicht, weil sie in offenster, schlimmster Sünde leben, sondern weil sie ihren Wert auf die Regeln und nicht aufs Herz legen. Das heißt aber auch, wenn Jesus das zweimal sagt, dass es noch die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Müsste er ja nicht sagen. Und irgendwann sagt er es auch nicht mehr, um schon mal ein bisschen zu spoilern. Aber hier müsste er es nicht sagen, wenn es nicht möglich wäre, umzukehren. Und so ist es auch möglich. Und ja, hinterfrag dich bitte einfach mal selber. Wie stehst du zu Gott? Es muss nicht die große Sünde sein. Es muss nicht die harte Übertretungssünde sein. Aber wie sieht es in deinem Herz aus? Ist da die Liebe zu Gott, die der Herr sich wünscht? Gibt es kein Glück für dich, außer Gott nahe zu sein? Oder ist da Kälte, so dass es vielleicht auch dran wäre, umzukehren? Die Möglichkeit ist noch da. Jesus ruft dazu. Es besteht noch Hoffnung. Und wenn es für dich dran ist, an dieser Stelle umzukehren, dann mach es. Ich glaube wirklich, damit bin ich wieder bei den Pharisäern, dass die Pharisäer eine faire Chance hatten. Okay, sie haben daneben gelegen mit ihrer Selbstgerechtigkeit, mit ihrer Gesetzlichkeit. Aber Jesus hat das gesehen, Jesus ist hingegangen. Er hat ihnen zweimal und vielleicht noch häufiger die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Sie hätten es korrigieren können. Vielleicht hätten die Pharisäer sogar Nachfolger Jesu werden können. Muss man sich mal vorstellen. Es gab einige so vorsichtige Berichte, dazu gibt es ja im Neuen Testament, dass Pharisäer drauf und dran waren, sich für Jesus interessiert haben. Da ist auch Vorne in Matthäus, was war es, 7 oder 8? 7 ist ja, 8 wird es sein. Ist mal noch die Rede von einem Schriftgelehrten, der umkehren will. Oder wir haben im Johannesevangelium den Bericht von Nikodemus, der ganz interessiert ist. Ich glaube, die hätten wirklich ernsthaft die Chance gehabt, umzukehren. Aber dann kommt es doch zu einem endgültigen Bruch. Und da kann man dann sehen, sie hätten vielleicht die Chance gehabt, aber in Wirklichkeit haben sie nicht gewollt. Die Pharisäer halten lieber an ihrer Gesetzlichkeit fest, als zu Jesus zu kommen. Und dieser Bruch wird uns beschrieben in Kapitel 12. Also wenn ich kein Buch dabei sage, meine ich immer Matthäus. Kapitel 12, und da lese ich einfach mal einige Verse draus vor. Die Verse 22 bis 32. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, damit ist natürlich Jesus gemeint, zu Jesus gebracht, der blind und stumm war, und der heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Nicht ganz ohne der Text, weiß ich. Schon gar nicht, um ihn so im Mittelteil einer Predigt mal eben anzureißen. Aber gucken wir mal genau hin, ohne dass ich jetzt vielleicht alle Fragen, die auftauchen, behandeln kann. Gucken wir mal genau hin, was hier passiert. Die Juden erwarten ja den Messias. Und sie haben das Alte Testament und daraus wissen sie auch, worauf sie achten müssen, woran sie den erkennen können, der der Messias ist. Da gibt es Stellen wie Jesaja 35, Verse 6, also 5 und 6 steht das. Und da stehen genaue Zeichen. Und da steht, wenn der Messias kommt, dann wird er machen, dass Blinde sehen, Taube hören, Lahme springen und Stumme Lob singen. Das war bekannt, das sind auch die großen Stellen des Alten Testamentes, die wirklich die Leute drauf hatten, die Leute wussten. Also wussten sie, wenn jemand kommt, der diese Dinge tut, dann ist es der Messias. Und Jesus tut genau das. Vor den Augen der normalen anwesenden Juden, wie aber auch vor den Augen der Pharisäer, heilt er einen Mann, der durch dämonische Besessenheit blind und stumm war. Hey, was soll Jesus mehr tun? Was soll Jesus mehr tun, als diese alte Prophetie aus dem Propheten Jesaja vor ihren Augen zu erfüllen? Was soll er mehr tun, um sich als Messias erkennen zu geben? Und die einfachen Menschen, die nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, die ganz normalen Leute, die verstehen das auch sofort. Die wissen sofort, was hier Sache ist und sagen, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Und freuen sich, dass sie den Messias vor sich haben. Also, die keine Ahnung haben, ich überspitze, die keine Ahnung haben, begreifen es. Und ich behaupte mal, auch die Pharisäer begreifen es. Sie müssen es begriffen haben. Jetzt können sie doch eigentlich nur noch umkehren. Jetzt können doch die Pharisäer mit all ihrem Wissen um Jesaja, mit all ihrem Wissen, was kommen muss, können sie doch eigentlich nur sagen, ja, Jesus, jetzt wenden wir uns zu dir. Wenn nicht, müssten sie ja das offensichtlich vor ihnen Stehende wieder besseres Wissen verleugnen. Genau das tun sie. Genau das machen sie. Sie denken sich irgendeine an den Haaren herbeigezogene Schrottbegründung aus. Jesus ist der Oberste der Dämonen oder treibt mit den Obersten der Dämonen aus. Irgendeine Schrottbegründung, um das nicht glauben zu müssen, was sie da gerade vor Augen sehen. 1. Korinther 12, Vers 3 sagt, wenn jemand dazu kommt, dass er Jesus Herrn nennt, dann passiert das nur aufgrund des Wirken des Heiligen Geistes. Ich bin sicher, hier wirkt der Heilige Geist. Er hat bei den einfachen Leuten gewirkt, dass sie Jesus als Messias, als ihren Herrn erkennen. Und er wirkt auch in den Pharisäern, dass sie Jesus erkennen. Und die einfachen Leute jubeln und die Pharisäer verleugnen das. Muss man sich mal vorstellen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Hier spricht der Heilige Geist klar und deutlich zu den Pharisäern. Sie können Jesus als den Herrn und Messias erkennen. Und sie wollen nicht hören, sie wollen nicht sehen und stattdessen unterstellen sie dem Heiligen Geist Gottes Lüge. Und das ist das, wo ich meine, da verändert sich die Beziehung von Jesus und den Pharisäern. An dieser Stelle, wo sie ihn derart ablehnen, wo sie sich bewusst gegen ihn stellen, da verändert sich die Beziehung von Jesus zu den Pharisäern grundlegend. Jetzt, ab jetzt, und ihr könnt das beobachten, wenn ihr das Matthäusevangelium Stück für Stück auch durchlest, dann werdet ihr sehen, dass Jesus ab diesem Punkt nicht mehr um die Pharisäer wirbt. Dass er nicht mehr sagt, hier ist Hosea 6, schaut euch das an, nehmt euch das zu Herzen und dann kehrt um. Die Zeit ist mit diesem Moment, mit dieser Begebenheit aus Kapitel 12 vorbei. Stattdessen wird Jesus in Zukunft schweigen, wenn die Pharisäer Zeichen fordern. Wenn sie sagen, gib uns noch mal was, gib uns noch mal eine Hilfe an die Hand, dann wird er nichts mehr tun. Stattdessen wird Jesus sie in Zukunft mit dem Gericht Gottes über sie konfrontieren, was beschlossen ist. Wir kommen darauf. Und auch umgekehrt, nicht nur Jesus verändert ab diesem Punkt seine Haltung und sein Verhalten gegenüber den Pharisäern, sondern auch die Pharisäer verändern ihre Haltung gegenüber Jesus. Klar, sie waren ihm vorher auch schon kritisch gegenüber. Das war vorher auch nicht glücklich, keine Frage. Aber jetzt werden sie noch mal viel krasser. Jetzt lesen wir am Ende von dem Kapitel 12, wo das alles passiert ist, lesen wir, dass sie ihn umbringen wollen. Das ist noch mal eine ganz neue Schärfe. Und wenn wir gucken, wie die Pharisäer in Zukunft Jesus begegnen werden, dann immer feindselig, immer indem sie Fallen stellen, immer indem sie ihn zu Fall bringen wollen. So, und merkt ihr, was da passiert? Da sind Leute, die halten sich für die besten Leute Gottes. Die sagen, wir sind diejenigen, wir sind die Elite im Geistlichen. Wir sind die religiöse Elite, höher als die Reichen und elitären Sadduzäer in Wirklichkeit, höher als das Volk. Wir sind Gottes Beste in Israel. Und diese Leute werden zu Todfeinden des Sohnes Gottes. Merkt ihr, wie die Dinge sich hier verdrehen und wie das hier krumm wird an der Stelle? Lass uns nochmal in unsere Zeit springen. Das ist ja immer wichtig, sonst ist es Geschichtsunterricht. Aber lass uns mal nochmal gucken, auch, wie das für uns auch heute entscheidend ist. Es ist ganz entscheidend, dass wir darin klar sind, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist. Und es ist entscheidend, dass wir daran festhalten. Der Erlöser und auch der einzige, ich betone, der einzige Weg zu Gott. Wenn du das heute noch so glaubst, dann sind wir immerhin schon zu zweit und wahrscheinlich noch zu mehreren. Klar, das weiß ich, wenn ich mich hier umschaue. Aber allesamt werden wir in einer Minderheit sein. Eine Minderheit, die wirklich noch ernsthaft und richtig und ohne Bildebene und so glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes, der Erlöser, der einzige Weg zum Vater ist. Das glaubt in der Welt eigentlich keiner. Warum auch? Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, auch im christlichen Spektrum, in dem, was Kirche ist, in dem, was eigentlich mal Gottes Reich gewesen ist, auch darin werden wir mit diesem Glauben an Jesus Christus eine Minderheit bleiben. Ist euch mal aufgefallen, dass es immer gegen Jesus geht? Wenn man mal schaut, welche Dinge haben sich geändert, was hat die Theologie betrieben in den letzten 100, 150 Jahren? Es geht immer gegen Jesus, immer gegen dieses Bekenntnis, dass er der Sohn Gottes, der Messias, der einzige Weg zum Vater ist. Uns wird gesagt, uns wird gepredigt innerhalb unseres christlichen Sektors, dass Jesus ja niemals der Sohn Gottes gewesen sein kann. Ein Mensch, ja, ein besonderer Mensch. Ja, okay, ein Religionsstifter. Ja, okay, aber niemals Gott selber. Uns wird gesagt, dass wir Jesus eigentlich kaum glauben können. Wenn wir in der Bibel von ihm lesen, wenn wir lesen, was er sagt, dann wird uns erzählt, ach, das ist doch Quatsch, das meiste davon hat er niemals gesagt. Das meiste davon haben sich irgendwelche durchgeknallten Jünger nach Ostern einfallen lassen, um zu kompensieren, dass sie ihn verloren haben. Und dann sollen wir das glauben. Immer gegen Jesus. Es wird uns gesagt, die ganzen Wunder, alles, was passiert, alles Übernatürliche, kann man doch sowieso nicht glauben. Es wird angefangen bei der Jungfrauengeburt, ein ganz hippes Thema im Augenblick, auch darüber zu streiten. Kann doch gar nicht sein, wer glaubt das noch heute, wird uns gesagt. Ich glaube es. Und es geht weiter, eins zu eins, jedes Wunder, was Jesus tat, wird gesagt, das musst du bildlich verstehen. Da bild dir deine eigene Wahrheit daraus, überleg dir, was es für dich bedeutet, aber auf keinen Fall glaub es wörtlich. Und es macht nicht Halt vor der Auferstehung Jesu. Natürlich wird uns gesagt, ist er nicht auferstanden. Hey, ich glaube das trotzdem, dass er auferstanden ist. Aber es geht immer gegen Jesus. Wir merken, hier ist der Knackpunkt, das umkämpfte Thema damals schon und es ist das umkämpfte Thema bis heute. Es geht um Jesus, es geht darum, dass er Gott ist, dass er der Erlöser ist und dass er der einzige Weg zum Vater ist. Ganz heißes Thema, um das noch nachzuschieben, heute ist ja die sogenannte Ökumene heißt das Ding, wo es um die Einheit von Christentum, Judentum und Islam geht. Und man sagt, wir sind doch alles aus einem Stammvater, aus Abraham heraus entstanden, wir dienen doch alle einem Gott, lass uns doch gemeinsam unsere Wurzeln suchen, lass uns gemeinsam voneinander lernen, gemeinsam beten. Und wen kann man da natürlich nicht bei gebrauchen? Jesus, der sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Also wird schon wieder dran gesägt. Ihr merkt, es ist immer das Gleiche. Jetzt kann man noch sagen, okay, das sind vielleicht die großen Kirchen. Wir haben ja unsere Nische hier gefunden. Im Freikirchlichen geht es vielleicht irgendwie ruhiger oder besser zu, was das anbelangt. Aber ich will euch erzählen von so einem kleinen Schock, den ich vor wenigen Wochen hatte. Da habe ich nämlich von einem meiner ehemaligen Kollegen gelesen. Und das ist nicht irgendein Kollege von mir, sondern wir haben zusammen studiert. Wir kennen uns. Und wir haben auch manch einen Abend zusammengesessen und haben Bier getrunken und Doppelkopf gespielt. Wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben zusammen eine Freizeit in Frankreich verbracht. Da ist durchaus eine gewisse Bindung entstanden. Da ist also nicht, dass das irgendwer für mich wäre. Und dieser ehemalige Kollege, muss ich ja mittlerweile sagen, hat einen Predigtpreis gewonnen in diesem Jahr 2019. Nicht irgendeinen Predigtpreis, sondern auch einen Predigtpreis eigentlich im geschützten, wenn man so will, ich kenne nicht alle Leute, die in der Jury gesessen haben, aber doch im geschützten evangelikalen, ja, doch Raum, kann man glaube ich schon sagen. Und ich habe diese Predigt gelesen und ich muss sagen, ich war entsetzt. Es geht um Frieden. Und ich hatte den Eindruck, wo ich das gelesen habe, spricht hier überhaupt ein Pastor? Spricht hier überhaupt jemand, der Christ ist? Oder spricht hier irgendein Fuzzi von den Vereinten Nationen? Da spricht jemand seitenweise über Frieden, aber der Name Jesus fällt nicht ein einziges Mal. Und das hat mich deswegen geschockt, weil ich diesenjenigen kenne, weil wir in einem Gemeindebund zusammen waren, weil Nähe da ist und weil ich merkte, oh, das kommt mir jetzt auf einmal sehr nah. Und ich glaube, das macht vor uns keinen Halt. Und deswegen sind wir wirklich gehalten, hier zu schauen, dass wir in dem, wo die Pharisäer hier so voll daneben liegen, wo sie Jesus verleugnen, obwohl sie es wissen, das ist das, was uns heute begegnet. Aber unsere Aufgabe ist es, darin klar zu bleiben. Lass uns dem widerstehen, lass uns dem entgegentreten und das unsere tun, einfach um ja, nicht loszulassen, um dran zu bleiben an Jesus. Lass uns nicht loslassen, nicht schleichend, wie das manchmal kommt, nicht nachlassen, auch nicht plötzlich in einer Situation. Lass uns festhalten an diesem Bekenntnis zu Jesus, an ihm, seinem Leben, seinem Sterben, seiner Auferstehung und seinem Blut. Leute, ich habe echt Sorgen um die letzten Reste der Christenheit. Gut, aber zurück zu den Pharisäern. Der totale Bruch zwischen Jesus und den Pharisäern in Kapitel 12. Und wir können ab dann sehen, wie es auch mit den Pharisäern bergab geht. Wir können sehen, wie das, was in ihnen steckt, das böse Herz, was auch in ihnen steckt, wie es mehr und mehr zutage kommt. Wir können sehen, wie sie auch mehr und mehr irgendwo ihr wahres Gesicht zeigen. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Jesus ihnen sagt, sie kommen dann zweimal sind es, glaube ich, in Kapitel 12 und Kapitel 16 und bitten Jesus nochmal um ein Zeichen. Das ist ganz komisch eigentlich, weil sie haben ja eins gehabt, deutlich hätte es ja nicht sein können, was sie dort erlebt haben in Kapitel 12. Und trotzdem fragen sie nochmal, gib uns ein Zeichen. Und Jesus sagt, nein, das tue ich nicht. Da merkt man irgendwie, es ist schon auch, glaube ich, ein Stück weit Gericht, wenn Gott Leute sich selbst überlässt, wenn er sich zurückzieht und sagt, du hast gehabt, jetzt nicht mehr. Du hast bewusst dich dagegen entschieden, jetzt nicht mehr. Das ist etwas, was den Pharisäern passiert. Ihr werdet, wenn ihr die Stellen nachhaltet in 12 und 16, werdet ihr sehen, dass auch zweimal, ähnlich wie bei der Hosea-Stelle zweimal, auch hier zweimal die Redewendung fällt vom Zeichen des Jona. Eine kleine Ausnahme, eine kleine Hoffnung setzt Jesus nochmal. Er sagt, jetzt kriegt ihr kein Zeichen, solange wie ich hier bin, solange wie ich unter euch auf der Welt bin, aber ihr kriegt das Zeichen des Jona. Was meint er damit? Jona war 3 Tage in diesem Fisch drin und wird am 3. Tag ausgespuckt. Und Jesus bezieht das als Vorzeichen auf sich hin, dass er sagt, ich werde auch 3 Tage tot sein und am 3. Tage auferstehen. Das wird nochmal ein Zeichen für euch sein, aber solange ich hier bin, solange ich auf dieser Erde bin, nicht mehr vorher. Wir kommen nochmal zurück, das ist ein bisschen rätselhaft jetzt, wird auch viel drüber gemutmaßt, wenn man das auch mal googelt, Zeichen des Jona, aber ich komme nochmal drauf zurück. Und ansonsten bleibt der Hinweis auf das Gericht, das Jesus immer häufiger auch sagt, wie es wirklich um sie steht. Auch da komme ich gleich nochmal zu. Und die Pharisäer entfernen sich weiter von Jesus. Ihre Heuchelei wird sichtbar. Man merkt das schon an der Art und Weise, wie sie auch auftreten. Es ist nicht mehr dieses, ja, zwar auch kritische, aber noch offene, wie es am Anfang gewesen ist, Kapitel 9 und so, sondern es ist wirklich Feindseligkeit. Sie kommen jetzt, um Jesus zu versuchen. Sie kommen, um Jesus herauszufordern, um ihn zu Fall zu bringen. Sie kommen, um ihm Ärger zu machen. Und das zieht sich wirklich jetzt wie ein roter Faden durch das Matthäus-Evangelium durch, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 19, Kapitel 21, Kapitel 22. Immer wieder kommen die Pharisäer, um Jesus Ärger zu machen und um ihn zu Fall zu bringen. Teilweise laufen sie extra von Jerusalem nach Galiläa, um Jesus wieder mal eine Fangfrage zu stellen. Muss man sich mal überlegen. Und schließlich, um das dann auch irgendwo Richtung Ende zu bringen, gipfelt das Ganze in Jerusalem relativ kurz vor dem Tod und der Auferstehung Jesu in einem letzten Wortgefecht. In Kapitel 23, da bleiben wir kurz. Kapitel 23, da beschäftigt sich Jesus abschließend und zum letzten Mal auf der Erde mit den Pharisäern. Erst redet er über sie vor den Leuten, warnt die Leute vor den Pharisäern, wie er vorher auch schon seine Jünger vor den Pharisäern gewarnt hat. Und dann gibt es dort eine Strafrede, die es in sich hat gegenüber den Pharisäern. 23, Kapitel 13 bis 36. Ich könnte es vorlesen, aber ich werde es jetzt nicht vorlesen. Kann auch nicht jedes einzelne Detail, das kommt wirklich Schlag auf Schlag, eins nach dem anderen. Kann auch nicht jedes erklären jetzt hier. Aber wir haben hier, was ist es, 23 Verse, 13 bis 36. Und in diesen viel oder wenig, paar 20 Versen, kommt allein 7-mal die Anrede und der Vorwurf, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, 7-mal in 23 Versen, ihr Heuchler. Zusätzlich in den gleichen Versen noch 4-mal, ihr Blinde, oftmals in der Kombination, ihr Blinde, Blindenführer. Und dann noch, auch sehr aussagekräftig, das können wir vielleicht sogar an die Wand werfen, nochmal schnell, der Vers 33 in Kapitel 23, wo Jesus zu ihnen sagt, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Das zeigt, in welche Richtung diese Rede geht. Jesus sagt das auch nicht, weil er Spaß dran hat, aber Jesus ist an der Stelle klar. Man braucht sich nichts vormachen, dass Jesus am Ende sagt, naja, komm, ihr habt mich abgelehnt, ihr seid Heuchler, ihr seid böse aus eurem Herzen heraus, komm, Schwamm drüber. Jesus ist da auch ehrlich zu uns und ehrlich zu den Pharisäern, wo ihr Weg und ihre Ablehnung hinführt. Und er sagt das hier sehr deutlich. Das ist das Letzte, was Jesus den Pharisäern zu sagen hat. Und es ist ein sehr düsteres Kapitel, finde ich. Überhaupt, wenn man schaut, wenn man schaut von Kapitel 9, wo die Pharisäer zum ersten Mal auftauchen, über Kapitel 12, wo dieser Wendepunkt kommt, bis zu Kapitel 23, sehr düster. So kein Happy End irgendwo dabei. Letzte Woche bei den Sündern war es gut. Da hatte man Leute, die fertig waren, die mit ihrem Leben am Ende waren, aber die umkehrten, die zu Jesus kamen. Das hatte sein Happy End. Hier das Gegenteil. Leute, die nach außen hin total in Ordnung waren, die auf Äußerlichkeiten achteten, innerlich aber genau das Gegenteil davon waren, nämlich nicht auf Jesus hingewandt, nicht bereit umzukehren. Genau das gegenteilige Ende. Es ist düster, es gibt kein Happy End. Jedenfalls nicht im Großen. Trotzdem möchte ich dabei nicht stehen bleiben, sondern doch noch mal einen Schritt über das Matthäus-Evangelium hinausgehen und euch noch mal einen besonderen Pharisäer persönlich vorstellen. Und dieser Mann ist auch ein typischer Pharisäer, denn er hält sich auch ein für der ganz guten Männer Gottes, hält sich für einen der Besten. Er profiliert sich auch ganz stark, vielleicht sogar noch stärker als viele andere Pharisäer, profiliert er sich durch das Einhalten von Regeln und Gesetzen. Wie die Pharisäer, die wir kennengelernt haben, lehnt er Jesus auch kategorisch ab. Und weil er etwas später dran ist, hat er es jetzt nicht mehr mit Jesus auf Erden zu tun, sondern hat es mit der Gemeinde Jesu zu tun. Und die verfolgt er auch als guter Pharisäer konsequent. Geht aktiv gegen die Gemeinde vor. Und dieser Pharisäer ist eines Tages unterwegs in Damaskus, um der dortigen Gemeinde weh zu tun. Was dann passiert, lesen wir in Apostelgeschichte 9. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus auf von der Erde, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Ja, wie gesagt, die Geschichte mit Jesus und den Pharisäern ist trostlos und ohne Happy End gelaufen. Die Pharisäer in ihrer Menge, das Gros der Pharisäer ist mit Pauken und Trompeten ihrem Verderben entgegengegangen. Und trotzdem, dieser eine hat es geschafft. Und da war ja noch was. Erinnert ihr euch? Das Zeichen des Jona. Die Auferstehung Jesu. Es ist, glaube ich, kein Zufall. Ihr habt die Geschichte ja als Bibelkundige längst erkannt, um wen es geht. Aber es ist kein Zufall, dass der Auferstandene, nicht der, der auf Erden als Wanderprediger unterwegs war, sondern der Auferstandene und erhöhte Jesus, der wirklich 3 Tage im Tod war und der von Gott auferweckt worden ist, der in den Himmel aufgefahren ist, dass dieser Auferstandene nach den 3 Tagen jetzt ausgerechnet einem Pharisäer begegnet. Hier erfüllt sich das, glaube ich, mit dem Zeichen des Jona. Ausgerechnet einem Pharisäer, den er zu seinem Nachfolger macht. Ist euch mal aufgefallen, was das für eine harte Bekehrung ist? Also, was hier passiert, da kommt der stolze und selbstgerechte Pharisäer, kommt an. Ich stelle es mir vor, vielleicht zu Ross oder so, aber ist auch egal. Kommt an und er wird von Jesus zu Boden geworfen und in den Staub geschmissen. Wird gedemütigt im Staub der Erde. Da kommt derjenige, der dachte, alles zu wissen. Der dachte, er hat den Durchblick, den der meinte, er sei der Lehrer für viele und der weise Meister. Und er wird geblendet von Jesus. Und der meinte, alles zu wissen und alles zu sehen, ist auf einmal blind geworden und kann 3 Tage nicht sehen. Hier wird jemand gebrochen und gedemütigt. Das ist eine harte Bekehrung, die hier passiert. Und dann fiel mir wieder ein, was wir letzte Woche gehört haben von dem Zachäus, von dem Sünder. Markus hat gesagt, ihr erinnert euch vielleicht, war auch toll die Formulierung, der sitzt wie reifes Obst oder hängt wie reifes Obst auf seinem Baum, was darauf wartet, abgepflückt zu werden oder abgeerntet zu werden. Hey, es gibt Leute, die sind bereit für Jesus. Es gibt Leute, die geradezu darauf warten. Sünder, die sich danach sehnen, endlich Erlösung, endlich Änderung in ihrem Leben. Und hier haben wir einen, der nicht darauf gewartet hat. Hier haben wir einen, der von Gott überwältigt worden ist und von Gott gepackt und gebrochen und gedemütigt worden ist. So unterschiedlich. So unterschiedlich sind diese Personen, so unterschiedlich sind diese Leute, so unterschiedlich ihre Bekehrungen. Trotzdem, am Ende bleibt das Ergebnis gleich. Wir haben jeweils einen hingebungsvollen Nachfolger Jesu. Und das zeigt mir, dass es Hoffnung gibt. Das zeigt mir, dass es sehr unterschiedliche Menschen gibt, aber dass niemand sich verloren glauben muss. Das zeigt mir, dass Jesus den einen wie den anderen für sich gewinnen will. Das zeigt mir, dass Jesus bei dem einen wie bei dem anderen Wege und Mittel hat, Leute für sich zu gewinnen und zu Nachfolgern zu machen. Sehr unterschiedlich, sehr individuell. Aber es macht mir Mut, dass Jesus beide ansprechen kann, dass beide letztlich zu ihm finden und dass beide den Weg so finden. Ich weiß nicht, für wen du dich hältst, ich weiß nicht, mit wem du dich vielleicht auch eher identifizieren kannst, ob du sagst, ja, ich bin auch wie so ein Sünder, ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben, ich stehe nicht gut da, ich bin in der unteren Schublade und ich warte geradezu drauf, dass Jesus in meinem Leben Veränderung schenkt. Oder ob du eher sagst, wenn wir ehrlich sind, ich bin schon jemand, der hoch von sich denkt, jemand, der meint, selber viel zu können. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall weiß ich, dass Jesus den einen wie den anderen sucht und den einen wie den anderen findet. Und ich weiß, dass Jesus auch dich gewinnen will. Vielleicht zum ersten Mal für sich gewinnen, zum ersten Mal zum Kind Gottes machen, vielleicht auch zum, wer weiß wie vielten, und zum wiederholten Mal neu in dein Leben sprechen will. Das will er. Er will dich gewinnen. Und ich frage dich einfach, Bist du bereit dazu? Dann lass dich auf ihn ein. Amen.